Brandjahr 2024, da dürfte es doch, wenn es erst vorbei ist, hinterher ein paar mehr Menschen geben, die man nachts wecken kann und die dann sofort wüssten, was nochmal die vier Grundfragen der Philosophie bei Kant waren. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch genau? Und dann nehmen wir uns doch heute mal Frage 3 vor. Unser Thema Kant und die Hoffnung. Herzlich willkommen bei Kant heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und zu Gast ist diesmal Claudia Blöser, Professorin für praktische Philosophie an der Universität in Köln. Ja, und Frau Blöser, mit Ihnen über Hoffnung zu sprechen, ich glaube, das könnten wir gerade heutzutage brauchen.
Ja, das stimmt. Wir leben vielleicht in sogar eher hoffnungslosen Zeiten oder zumindest ist die Hoffnung etwas, was wir alle gut brauchen können angesichts der vielen Krisen.
Ja. Und dann stößt man eben auf diese etwas merkwürdig formulierte Frage, was darf ich hoffen? Warum dieses Dürfen?
Ja, das ist erstmal so irritierend. Man könnte ja meinen, darf ich nicht alles hoffen, was ich möchte oder was ich eben einfach hoffe? Mhm. Was für eine Art von Dürfen ist das eigentlich? Und bei Kant geht's um eine Art von Hoffnung oder um Hoffnung auf etwas ganz Bestimmtes, wo es ein Problem gibt. Es erscheint nämlich unmöglich. Ja, die Hoffnung, die Kant im Blick hat, über die wir sprechen wollen, die scheint erstmal unmöglich. Und auf das Unmögliche zu hoffen, das wäre unvernünftig. Ja, und das dürfte man nicht, der Vernunft zufolge sozusagen. Also Kant fragt hier nach dem vernünftigen Dürfen.
Jetzt haben Sie es aber spannend gemacht. Was ist denn das Unmögliche, was man eigentlich nicht hoffen darf?
Genau, also bei Kant geht es um einen ganz bestimmten Gegenstand, also um etwas, auf was wir hoffen. Und die Frage heißt ja, was darf ich hoffen? Da sieht es ja erstmal so aus, als würde er so verschiedene Dinge durchgehen. So was, vielleicht dies oder vielleicht das. Nein, bei ihm ist von Anfang an klar, in der Kritik der reinen Vernunft, es geht um die Hoffnung, dass Glück und Moral vereinbar sind. Also in seiner praktischen Philosophie, da beantwortet er ja die Frage, was soll ich tun, also was ist moralisch gefordert. Aber er sieht eben auch, dass wir Wesen sind, die nach Glück streben, also bei ihm Glückseligkeit.
Wie gut, dass Sie das sagen, denn wir haben bisher wenig über Glückseligkeit gehört und immerzu über moralische Pflichten gesprochen.
Ja, dafür ist Kant natürlich auch bekannter. Aber es ist eben schon auch wichtig zu sehen, und das macht Kant vielleicht auch ein Stück weit sympathischer, dass er das Glück nicht aus den Augen verliert. Dass er eben sagt, also selbst in einem Hauptwerk wie der Kritik der praktischen Vernunft, also ein vernünftiges Wesen könnte sich nicht damit zufrieden geben, dass Menschen, die moralisch sind und die eben sich da wirklich anstrengen, am Ende unglücklich sind. Das wäre so gegen die Vernunft. Also er meint wirklich, es wäre eine Forderung der Vernunft, dass Glück und Moral irgendwie vereinbar sein sollen.
Heißt das dann, wenn ich immer das Richtige tue, was wahrscheinlich keinem Menschen auf der Welt gelingen wird, aber angenommen, es gelänge mir, dann muss ich das irgendwie lohnen?
Genau, also er hat da so eine ganz spezielle Vorstellung davon, was das jetzt heißt. Glück und Moral sollen vereinbar sein. Und das ist, also manche meinen, das wäre so ein Relikt christlicher Vorstellungen, so eine Gerechtigkeitsvorstellung. Also man soll so glücklich sein, wie man moralisch ist. Also Kant sagt das eben in genauer Proportion. Also wenn ich jetzt sozusagen perfekt moralisch wäre, wie Sie sagen, das ist für uns nicht möglich, dann wäre ich irgendwie perfekt glücklich. Aber wenn ich eben etwas weniger als perfekt moralisch bin, dann wäre ich eben auch etwas weniger glücklich. Also jedenfalls in dem Maße, in dem ich moralisch bin, wäre ich dann auch glücklich.
Also das Glückselige und das Moralische müssen irgendwie zusammenkommen. Und aber um an den Eingangsgedanken nochmal anzuknüpfen, darauf zu hoffen, ist schon riskant.
Genau, das ist gut gesagt, riskant. Kant meint jetzt, So, die Vernunft fordert, dass wir, fordert diese Proportionalität, ja, diese Entsprechung von Glück und Moral. Aber wenn wir in die Welt gucken, so wie sie so empirisch ist, dann sehen wir ja ganz klar, dass auch moralisch gute Menschen sehr unglücklich sein können. Also so krank werden oder auch Naturkatastrophen, auch die Ungerechtigkeit anderer Menschen. Also natürlich garantiert moralisch sein in unserer Welt überhaupt nicht das Glück. Es gibt keine notwendige Verbindung zwischen Glück und Moral in unserer Welt. Aber genau das ist es, was die Vernunft fordert nach Kant, diese notwendige Verbindung. Und deswegen scheint es eben unmöglich zu realisieren, dieses Objekt der Hoffnung. Das ist sozusagen das Ausgangsproblem. Wir stehen vor dem Problem, dass unsere Hoffnung unmöglich zu erfüllen scheint.
Aha. Also, wenn ich hoffe, dann besteht das Unvernünftige darin, dass ich etwas hoffe, was mit dem Zustand dieser Welt, mit all ihren Ungerechtigkeiten eigentlich nicht vereinbar ist.
Genau, zumindest auf den ersten Blick. Das ist eben das Ausgangsproblem, das Kant dann meint, aber lösen zu können.
Wie denn?
Genau, er scheint, sagt so, wenn wir die Welt so anschauen, wie sie ist, empirisch, dann können wir es nicht lösen. Also wir müssen andere Annahmen mit hinzunehmen. Letztlich meint er, wir müssen an Gott glauben und an die Unsterblichkeit unserer Seelen. Denn, jetzt ganz grob gesagt, es wäre dann eben so, dass nach unserem Tod Gott dafür sorgt, dass dass das Glück so ausgeteilt wird in dem Maße, in dem die Personen moralisch waren.
Genau, das ist jetzt echt schade. Keine Glückseligkeit im Diesseits.
Genau, das ist erstmal etwas bedauerlich, dass sich da diese Hoffnung dann letztlich, also die Erfüllung der Hoffnung dann letztlich auf so ein Jenseits richtet. Es ist aber interessant, dass Kant eben so im Laufe seines Werks auch diese Hoffnungskonzeption immer leicht ändert und diese Unsterblichkeitsidee immer unwichtiger wird und er schon auch versucht, eine entsprechende weltliche Hoffnung so ausfindig zu machen.
Was könnte das für eine weltliche Hoffnung sein? Zum Beispiel heute eine auf Frieden.
Genau, also auf Frieden, vielleicht sollte ich noch sagen, diese Vereinbarkeit von Glück und Moral, von der wir gesprochen haben, Kant nennt das, also den Zustand der Welt, in dem das realisiert wäre, das nennt Kant, diesen Zustand nennt Kant das höchste Gut. Und er sagt eben, im Politischen, das politische höchste Gut ist der ewige Frieden. Also das ist sozusagen die Entsprechung, genau wie Sie sagen, in der, in unserer Welt.
Ist dieses höchste Gut eine Vision? Oder ist das etwas, was man, andere hätten gesagt, als konkrete Utopie betrachten kann? Also etwas, was sich tatsächlich auch einstellen kann?
Ja, gute Frage. Also Kant schwankt da selbst in seinen Formulierungen zwischen, wir sollen uns diesem höchsten Gut annähern. Also wir sollen sozusagen es wie so ein Fluchtpunkt betrachten, ein Ideal, was man aber nicht erreichen kann. Aber manchmal sagt er auch, wir sollen es realisieren. Also scheint er manchmal auch, also diese Annahme, er scheint manchmal zu glauben, dass wir es auch tatsächlich vollständig realisieren können. Aber fest steht auf jeden Fall, was wir tun sollen, ist uns dem anzunähern. Und er meint eben auch tatsächlich, dass das in dieser Welt auch möglich ist.
Das macht ihn mir geradezu sympathisch, dass er sich nicht sicher war, dass er schwankte. Denn so geht's uns doch auch.
Das stimmt. Und das ist auch nicht der einzige Punkt, wo das Kant so geht. Ich finde das übrigens ein der Gründe, warum ich Kant immer wieder so gerne lese, dass man immer merkt, wie er mit Problemen so ringt und sich vor so schnellen, eindeutigen Lösungen scheut. Und eigentlich das angemessenerweise. Ja, wir wissen es eben nicht. Aber das Wichtige ist eben, dass Kant der Ansicht ist, dass es keine solche Art von Illusion ist, dass wir das Ideal aufgeben sollten. Sondern es ist eben tatsächlich, wie er sagt, keine leere Idee, sondern etwas, nach dem wir streben sollen.
Ja, wir können ja mal versuchsweise das Gegenteil riskieren. Also angenommen, wir beide würden uns jetzt darauf verständigen, dass es keinerlei Grund zur Hoffnung gibt, dass sinnvollerweise alle Menschen verzweifeln sollten, weil die Welt so ist, wie sie ist. Was wäre dann in den Augen von Kant der Denkfehler? Denn ich habe das so verstanden, was Sie gesagt haben. Er fordert uns auf zu hoffen.
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, vielleicht etwas vorsichtiger. Er sagt sowas wie, wenn wir hoffen, dann dürfen wir das auch. Es ist sozusagen vernünftig erlaubt. Es ist, wir haben auch sozusagen, es gibt keine Vernunftgründe, die dagegen sprechen. Sogar vielleicht welche, die dafür sprechen. Aber er diskutiert einen Fall eines rechtschaffenden Mannes, wie er sagt, also der sich wirklich redlich bemüht, vernünftig zu sein. Der Spinoza, also ob das jetzt der historische Spinoza ist, einmal dahingestellt, aber er sagt, der bemüht sich redlich, aber er glaubt nicht an Gott. Er glaubt also, dass am Ende überhaupt keine Gerechtigkeit herrschen wird und alle in den Schlund der Materie zurückfallen, ob sie nun moralisch waren oder nicht. Und er meint, dieser Spinoza, der würde verzweifeln und letztlich würde es doch seine moralische Entschlossenheit schwächen. Also weil letztlich scheint uns Kant hier zu sagen, ohne die Hoffnung leidet unser Handlungsvermögen auch. Also wir werden.
Und unsere Moralität.
Unsere Moralität auch, genau. Ja.
Klingt also, jetzt so nach russischen Autoren aus dem 19. Jahrhundert. Wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt.
Ja, das sicherlich nicht. Also Kant meint ja schon, dass die Moral ganz unabhängig von dem Glauben an Gott begründet ist. Aber ja, er ist da vielleicht ein Stück weit Realist, was die menschliche Psychologie angeht, dass wir doch diese Art von Hoffnung, diese Ausblick auf eine gute Zukunft brauchen, um sozusagen ermutigt zu sein, auch moralisch zu handeln.
Ja. Ja, das hat definitiv eine psychologische Dimension, wenn wir über Hoffnung sprechen. Mhm. Und man kann ja auch von heute aus gedacht überlegen, was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Hoffen und Handeln? Mhm. Also muss man erst hoffen, um ins Handeln zu kommen, oder bekommt man die Hoffnung, weil man handelt?
Genau.
Keine Ahnung, ob Kant darüber nachgedacht hat, aber das scheint mir in unserer Psychologie angelegt zu sein.
Genau, ich finde, da gibt's bei Kant auch ein ganz spannendes, also da findet man bei Kant eine spannende Position so zu diesem Verhältnis von Hoffen und Handeln. Ich habe den Eindruck, dass heute eher sozusagen, wenn über Hoffnung gesprochen wird, auch in der Psychologie, dass dann eher in den Mittelpunkt gestellt wird, dass Hoffnung uns irgendwie beim Handeln unterstützt, sozusagen wie die nötige Energie gibt. Und das scheint eben Kant auch so zu meinen, wie er an dem Beispiel von Spinoza ausführt. Mhm. Aber bei Kant gibt es eben auch das umgekehrte Verhältnis. Und das ist dann vielleicht eben das spezifisch Kantische oder auch ja das Spannende hier bei Kant. Denn er formuliert diese Frage, was darf ich hoffen, auch nochmal um. Er hat da also eine zweite Formulierung. Er fragt, wenn ich nun tue, was ich soll, was darf ich als dann hoffen? Und da sieht man, er setzt ja schon voraus, dass man tut, was man soll. Erst dann stellt sich die Frage, darf ich dann auch auf meine Glückseligkeit hoffen? Mhm. Also er würde niemals sagen, wir bräuchten zuallererst die Hoffnung, um tun zu können, was wir sollen. Sie erleichtert uns das zwar, aber wir können schon, dafür ist er ja bekannt, aus Pflicht handeln, auch ohne Aussicht auf einen bestimmten Erfolg. Aber genau, wenn wir tun, was wir sollen, dann, das ist auch eine Grundlage dafür, dass unsere Hoffnung vernünftig sein kann.
Mhm. Und dass sie vernünftig sein muss, daran kommen wir nicht vorbei. Obwohl Sie ja gesagt hatten eingangs, eigentlich ist es Hoffen auf etwas Unwahrscheinliches.
Ja, unwahrscheinlich, genau, unwahrscheinlich heißt aber noch nicht unvernünftig. Also es wäre unvernünftig nach Kant, wenn es unmöglich wäre. Also wenn es eben klarerweise niemals realisierbar wäre. Also die Wahrscheinlichkeit interessiert Kant in dem Fall gar nicht. Und das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass er eben ganz bestimmte Hoffnungen in den Blick nimmt, so wie die Vereinbarkeit von Glück und Moral oder Frieden. Das ist ja nicht sowas wie, dass morgen schönes Wetter wird oder dass ich einen bestimmten Job bekomme oder sowas. Da gibt es vielleicht Wahrscheinlichkeiten, die wir auch abschätzen können. Aber bei Kant geht es eben um Hoffnungen, die so eine praktische Notwendigkeit haben, sodass wir da nicht nach Wahrscheinlichkeiten fragen oder fragen müssen oder auch nicht können. Jedenfalls unwahrscheinliche Hoffnungen sind nach Kant gar nicht unvernünftig. Er meint nur Hoffnung, ja, und das ist auf jeden Fall, was woran er festhält. Hoffnung soll vernünftig sein im Sinn, dass sie nicht auf was Unmögliches gerichtet ist.
Gibt es denn bei ihm eine Art Trainingsprogramm, wie man das Hoffen lernen kann?
Habe ich bisher noch nicht so gesehen. Mir scheint es eher so, dass er möchte uns schon ermutigen zu hoffen, weil ein Hindernis für die Hoffnung kann ja eben gerade sein, dass man denkt, es wäre unvernünftig, zum Beispiel man denkt, es wäre unmöglich. Und dann, man möchte ja nicht an irgendwelche Illusionen, sich an irgendwelche Illusionen halten. Und irgendwie in dem Kant zeigt, dass wir doch hoffen dürfen auf das, was uns sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja auch gleichzeitig eine Ermutigung.
Ja.
Ja. Aber er macht jetzt keine weiteren Vorschläge für Kultivierung.
Wir haben in diesem Podcast immer wieder Punkte erwischt, wo dann klar war, man muss über Kant hinausdenken.
Mhm.
Und dieses Thema Hoffnung interessiert Sie ja nicht nur bei Kant, sondern insgesamt.
Mhm.
Wagen Sie mal einen Sprung über Kant hinaus. Was würden Sie sagen? Wo müssen wir uns heute der Hoffnung stellen? Was ist es, was Sie da so umtreibt bei diesem Thema?
Ja, also ich denke, Kant hat eine interessante Position zur Hoffnung vorgelegt, aber es gibt eben auch noch viele verschiedene Arten von Hoffnung und auch verschiedene Gegenstände von Hoffnung, die Kant eben gar nicht so richtig in den Blick nimmt.
Was könnten das für Gegenstände sein? Wahrscheinlich diesseitige Hoffnung.
Ja, also sagen wir mal diese, das ist ja bei Kant eben schon angelegt, sozusagen mit dieser politischen Hoffnung, aber das müsste man eben noch oder könnte man eben auch noch weiter ausbuchstabieren. Also ich denke, heute ist es ja ein großes Thema, dass die Klimakrise und die Frage, inwiefern wir noch hoffen können, inwiefern Hoffnung gut ist in diesen Zusammenhängen. Und dazu hat Kant natürlich nicht explizit etwas gesagt, weil das Problem einfach noch gar nicht auf dem Tisch war. Aber ja, ich glaube, man kann da schon an vieles anknüpfen, was Kant gesagt hat. Aber man muss sozusagen über Kant hinausgehen, indem man das sozusagen auf diese heutige Problemlage anwendet.
Und immer ist die Frage, wie ist das Hoffen mit dem Handeln verknüpft? Also das, was bei Kant bereits schon aufgetaucht ist.
Genau. Und ich finde, da hat doch Kant einen starken Punkt, indem er sagt, wir müssen eigentlich zuerst fragen, was wir tun sollen. Und dann dürfen wir auch hoffen. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr hilfreich, sich das vor Augen zu halten, nicht immer zuerst zu fragen, sozusagen, können wir heute eigentlich angesichts der Weltlage noch hoffen? Und wenn nicht, müssen wir auch nichts mehr tun, ist alles schon zu spät, wir können resignieren, sondern eben, nein, wie kann diese Blickrichtung umzudrehen und zu sagen, ja, wir, also in vielen Hinsichten wissen wir ja auch, was wir tun sollen, beziehungsweise das ist eben die wichtige Frage. Und dann müssen wir versuchen, auf dieser Basis Hoffnung zu haben.
Dann hoffen wir, dass sich die Hoffnung durch Handeln einstellt. So rum.
Ja, genau, dass die Hoffnung selbst auch etwas ist, auf das wir hoffen können und was wir nicht in der Hand haben. Genau, das zum Beispiel ist eine spannende Überlegung, die Kant so gar nicht angestellt hat.
Dann können wir doch so auseinandergehen. Claudia Blöser, ganz herzlichen Dank. Kant und die Hoffnung.
Ja, vielen Dank, Herr Wiebeke.